Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Enzo und Angèle, das sind die Hauptfiguren im neuen Roman von Jérôme C. Robinet. Die beiden sind glücklich verheiratet und wünschen sich ein Kind. Angèle ist aber unfruchtbar und deshalb trägt Enzo das Kind aus. Enzo ist nämlich ein Transmann, hat also noch eine Gebärmutter. Und für die Medien ist das natürlich eine Sensation. Sie reagieren ganz heftig drauf, aber das Paar zerbricht beinahe daran. So in etwa geht zumindest ein Teil des Romans Sonne in Scherben. Und ich freue mich, dass Jérôme C. Robinet damit heute unser Gast ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen, schön,
guten
dass ich
Morgen.
Hier bin.
Schwangere Männer, ich habe nochmal nachgeguckt. 2008 war, glaube ich, der erste Amerikaner Thomas Beattie, der eine Tochter und später, meine ich, auch noch zwei Söhne zur Welt gebracht hat. War das so ein Fall, der Sie zu dieser Geschichte, zu diesem Roman angeregt hat?
Mhm, tatsächlich, ja. Ich habe diese Geschichte 2009 begonnen. Und damals war eine ganz andere Welt, was die mediale Berichterstattung von Transmenschen betrifft. Und Thomas Beattie war medial sehr präsent, wurde aber sehr hetzerisch zum Teil dargestellt, vor allem eben in Boulevardblättern. Und ich wollte damals, eigentlich haben mich zwei Sachen inspiriert. Zum einen Thomas Beattie. Und zum anderen die Lektüre von Heinrich Bölls Verlorene Ehre der Katharina Blum. Und zwar die Frage, was passiert, wenn der Druck der Medien und der Gesellschaft so schwer auf einen lastet, auf den Schultern lastet, dass es einen Mensch zu einer Tat treibt, die unverzeihlich ist. Eine Tat, die der Mensch sonst unter normalen Umständen nie in der Lage gewesen wäre.
Sie meinen, der ungeheuerliche Twist, der in diesem Roman noch kommt, aber den wollen wir eigentlich gar nicht verraten. Warum geht das so schief mit dieser medialen Resonanz? Weil am Anfang sind die beiden ja eigentlich noch wild entschlossen, einfach das quasi selbst in die Hand zu nehmen, indem sie nach vorne gehen und ihre Geschichte erzählen. Aber dann kippt das ja total.
Das ist eine gute Frage, warum Menschen solche Geschichten, die außergewöhnlich sind, heutzutage zumindest, also Männer, die gebären, warum sie das als Ungeheuer so betrachten, dass sie zum Teil eben auch in den Medien, also so das als Skandal thematisieren müssen. Ich glaube auch spielt eine Rolle eben, was wir mit Mutterschaft verbinden. Es wird gesellschaftlich, aber auch rechtlich so geregelt. Auch in Deutschland ist im BGB geregelt, dass Mutter ist die Frau, die das Kind austrägt und gebiert. Das bedeutet unter anderem, dass was heutzutage auch rechtlich möglich ist, vor allem in Deutschland mit der dritten Option, also die Möglichkeit, dass Menschen einen Geschlechtsantrag haben, die divers ist und oder eben einen leeren Geschlechtsantrag. Diese Menschen haben zum Teil einen Uterus, können also eigentlich ein Kind austragen und zur Welt bringen. Es gibt aber in Deutschland die rechtliche Lücke, dass diese Menschen eben nicht vorgesehen sind. Sie können eben weder als, also sind eben keine Frau, also keine Mutter. Und es gibt aber, es gibt auch einen Fall, der ein Transgender-Mann aus Berlin.
Mit dem haben Sie auch gesprochen, ne? Ich habe nämlich ein bisschen in die Danksagung geguckt und da steht drin, war das so ein wichtiger Teil der Recherche?
Ja, also mit ihm zu sprechen, ich habe auch tatsächlich, Sie haben Thomas Beattie angesprochen. Ich hatte, als ich die Kurzgeschichte damals 2009, auf der jetzt der Roman basiert, geschrieben habe, habe ich Thomas Beattie angeschrieben, ihm also meine Kurzgeschichte auf Englisch geschickt und gesagt, was hältst du davon, wie findest du auch den Twist? Und er war sehr angetan und meinte, und das hat mich auch ein bisschen angeleuchtet, er meinte, aber in meinem Fall war die queere Szene schlimmer als die katholische Rechte. Und deswegen wollte ich in diesem Buch auch nicht unbedingt so eine heile Welt, wo alle queere Menschen, die queere Community super unterstützen, so solidarisch ist, sondern auch eben die Widersprüche innerhalb von queeren Kontexten darstellen.
Und Ihrem Enzo, dem ist das ja unheimlich wichtig, dass er als Vater eingetragen wird. Warum ist ihm das so wichtig? Er könnte ja auch einfach sagen, ja okay, ist mir egal, ich mache eh, was ich will, aber er möchte gerne da scheinbar auch ein Zeichen setzen.
Natürlich, also zum einen ist es so, was im Geburtsregister eingetragen wird, hat immer wieder Auswirkungen auf das Leben. Also wenn ein Kind angeschult wird, das wird dann sozusagen automatisch bei der Person, die eben nicht als Vater, sondern als Mutter eingetragen wird, immer wieder eine Art Outing. Also er will aber sein Leben als Mann leben, führen und von daher ist es dann praktischer, wenn er als Vater angetragen ist, was er auch de facto auch ist.
Ich fand aber, dass Ihr Roman überhaupt so ein bisschen so ein Nachdenken über solche Kategorien ist, wie was ist eigentlich ein Vater, was ist eine Mutter, weil Sie haben ja auch tolle Mutterfiguren. Zum Beispiel mochte ich Enzos Mutter sehr gerne, die ja auch sehr offen ist für alles, was dieser Sohn mitbringt. Überhaupt waren diese Vorgeschichten von Angèle und Enzo auch wichtig. Wie hat Ihnen das zum Beispiel geprägt, dass er mit der Mutter alleine groß geworden ist, weil Bruder und Vater sind ja ganz früh bei einem Unfall gestorben?
Ja, also im Grunde, es hat auch so ein bisschen Plot getrieben, dass der Vater und der kleine Bruder bei einem Autounfall gestorben sind und ein Unfall, für den sich Enzo verantwortlich fühlt. Und dieses Schuldgefühl, das er mit sich, seit er 9 Jahre alt ist, mit sich rumträgt, ist auch ein Grund, warum, und wir wollen jetzt nicht spoilern, aber warum, als der Twist passiert, seine Ehefrau das nicht als Möglichkeit sieht, ihm zu erzählen, was passiert ist, weil sie weiß, er ist schon so gefressen von diesen Schuldgefühlen und sie möchte das eben nicht mehr. Von daher ist der Autounfall und dieses Schuldbewusstsein war Teil des Plots. Und ich wollte auf jeden Fall, das sind, wie Sie das angesprochen haben, unterschiedliche Familien, Herkünfte, also das Enzo kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, die Mutter ist Kassiererin, aber eben sehr liebevoll, sehr unterstützend. Bei Angèle, sie kommt aus reichen Verhältnissen, die Familie sind WinzerInnen, also Weinbauer, die sehr Grand Cru, also sehr teure Weine produzieren. Aber eine Familie, mit der sie oder zu der sie den Kontakt abbrechen musste, wegen sexueller Gewalt. Und da sind eben unterschiedliche, ja, auch Klassismus bzw. Klassengeschichten spielen auch da eine Rolle und das wollte ich auch mit thematisieren.
Und eigentlich, es ist doch ein großer Liebesroman, in dem es, obwohl diese Identitätsfrage natürlich wichtig ist, aber eigentlich ist sie dann auch nicht wichtig, weil am Ende, sagen wir mal, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, siegt die Liebe, oder?
Ja, schön wäre es. Ja, das Ende ist auch sehr offen. Also wir wissen nicht, was am Ende passiert. Das ist auch den LeserInnen überlassen, wie sie auch selbst da in dem Fall urteilen würden. Aber ja, ich bin ein großer Fan von Liebe.
Auch von Mutterliebe offenbar, denn das kommt ja auch immer wieder vor, diese Angèle, die das Kind ja nicht selbst geboren hat, die hat aber dann, weil Enzo muss im Krankenhaus bleiben und dann hat sie irgendwie auf einmal Milcheinschuss und ist irgendwie so eine ganz zugewandte Mutter. Auch ging es auch irgendwie ihnen darum, auch diesen Aspekt zu zeigen, dass es dann doch irgendwie sowas wie Biologie noch gibt?
Ja, beziehungsweise sie hat nicht plötzlich so Milchanschuss, sondern hat sich einer Prolaktintherapie unterzogen, damit sie Milch produziert. Und mir war wichtig, tatsächlich auch zu zeigen, also sie ist unfruchtbar. Mhm. Und es ist am Anfang, als sie das feststellt, also ihr Leben geht zugrunde, sie ist verzweifelt, wie vielleicht viele Frauen, denen das passiert, wie sie eigentlich feststellt, vielleicht wäre sie sowieso nicht gerne schwanger gewesen, auch wenn sie nicht unfruchtbar gewesen wäre. Sprich, dieser Druck oder dieses Bild von Frauen, dass sie überhaupt zum Menschen werden, wenn sie Mutter werden. Also diese obligatorische Mutterschaft als Erfüllung wollte ich auch ein bisschen hinterfragen. Oder ja, nicht jeder Mensch möchte schwanger, beziehungsweise nicht jede Frau möchte schwanger werden. Und es ist auch am Anfang des Buches, zitiere ich Alexander von Humboldt, der in seinen Reisen in Venezuela einen Bauer kennengelernt hatte, der tatsächlich stillen konnte. Also er hatte Milch produziert und konnte seinen Sohn stillen mit der eigenen Milch. Und wir wissen, dass männliche Körper auch stiehlen könnten, weil sie eigentlich ausgestattet sind mit denselben Sachen. Also Milchdrüsen haben sie. Man könnte das in der Tat aktivieren. Und trotzdem denke ich ja, es gibt etwas so wie Biologie. In der Tat.
Sie haben ja am Anfang gesagt, damals, als dieser Thomas Beatty sein Kind geboren hat, da war das noch viel skandalierter als heute. Und Sie haben ja auch selbst über Ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Transition zum Mann ein ganz erfolgreiches Buch geschrieben. Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund heißt es. Hat sich denn seitdem auch wirklich was zum Positiven verändert?
Ja, es hat sich viel Positives verändert, sei es was die Gesellschaft angeht, was die Politik angeht. Es ist inzwischen nicht mehr als Krankheit angestuft in den Krankheitskatalogen der Weltgesundheitsorganisation. Und lustigerweise, also diese Geschichte spielt in Frankreich. Aber, und es ist eben sehr viel, was, also eigentlich das Hauptthema ist nicht Schwangerschaft, sondern der Umgang der Medien mit dieser außergewöhnlichen Schwangerschaft.
Also die Wahrnehmung einfach von Menschen, die anders sind, genau, als man erwartet.
Genau. Mhm. Aber in Frankreich sind so Boulevardblätter wie in Deutschland nicht so verbreitet. Das heißt, etwas eine Entsprechung von der Bild-Zeitung gibt es in Frankreich nicht. In Frankreich sind Yellow Press oder Tabloids eher, also weniger politisch, weniger polarisierend und spielen nicht so eine große Rolle wie die Bild-Zeitung für die öffentliche Meinungsbildung. Es ist eher Klatsch und Tratsch von Prominenten oder Mode und Lifestyle. Von daher habe ich mich eigentlich eher, obwohl das in Frankreich spielt, von der deutschen Boulevardpresse und auch von der angelsächsischen Boulevardpresse inspiriert.
Aber Sie haben trotzdem kein Sachbuch geschrieben, das wäre ja auch denkbar gewesen, sondern ein Roman, weil es Ihnen darum ging, die Gefühle der Menschen zu zeigen?
Ja, weil ich überhaupt Schriftsteller bin und ich eben mein Zugang dazu ist, Geschichte zu erzählen oder Geschichten. Und ja, ich mag mich in den Menschen hinein zu versetzen und sie auch von innen zu beleuchten. Ich habe den Eindruck, wenn man sie dann besser versteht, hat man meistens weniger das Bedürfnis, sie auszuschließen oder sie zu verurteilen.
Und man hat ein großes Lesevergnügen mit Ihrem Buch Jérôme Sérobinet. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Sonne in Scherben ist beim Hansa Berlin Verlag erschienen und kostet 24 Euro.